Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Und auch von mir einen schönen guten Abend.
Und auch heute bleibt es beim Nein. Nach der klaren Ansage des Bundeskanzlers gestern lehnte der Bundestag weiterhin eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ab. Der entsprechende erneute Vorstoß der Union scheiterte an der Mehrheit der Regierungskoalition. Doch das dürfte derzeit nicht das größte Problem für die Ukraine sein in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriff. Denn vor Hightech-Waffen fehlt es den ukrainischen Streitkräften erstmal an Grundlegendem, wie etwa ausreichend Munition und nach mehr als 2 Jahren russischem Angriffskrieg zunehmend an Soldaten. Weshalb die Armee versucht, Nachschub zu rekrutieren, auch mit Plakaten, die auffordern, kommt zu uns. Aber selbst wenn sich neue Rekruten finden, müssen die erstmal ausgebildet werden. Wie das gelingen soll, berichtet aus Kiew Susanne Peterson.
Ein Trainingsgelände an einem Ort in der Ukraine, den wir nicht nennen dürfen. Hier werden kürzlich mobilisierte Soldaten für den Einsatz an der Front ausgebildet. Auch der 55-jährige Juri, bis vor wenigen Wochen hat er noch in einer Reisefirma gearbeitet. Um ehrlich zu sein, habe ich mich auch vor der Armee nicht viel mit körperlichen Aktivitäten beschäftigt. Es ist ein bisschen schwierig für mich, in all das hineinzukommen. Es wird einige Zeit dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Zeit, die Juri eigentlich nicht hat. Einen Monat lang werden sie hier trainiert, bevor es an die Front geht. Zu kurz findet Ausbilder Ribaschuk. Ich denke, wir müssen das Training verlängern. Ein Monat reicht nicht. Es müssten mindestens 1,5 bis 2 sein. Denn die Lage an der über 1000 Kilometer langen Front ist schwierig. Zwar sei der monatelange, schrittweise Vormarsch der russischen Truppen aktuell gestoppt, heißt es vom ukrainischen Präsident Zelensky. Experten formulieren das allerdings etwas vorsichtiger. Die russischen Truppen sehen etwas erschöpfter aus. Es ist zu erkennen, dass sie das Offensivpotenzial verlieren, das im Dezember, im Januar herrschte. Und jetzt reduzieren sie die Offensive schrittweise. Der ukrainischen Armee sei es gelungen, den russischen Truppen extreme Verluste zuzufügen. Außerdem habe die russische Armee an zu vielen Frontabschnitten gleichzeitig angegriffen. Das habe sie ausgezehrt. Russland konzentriere sich deshalb jetzt auf 2, 3 kleinere Frontabschnitte. Für die ukrainische Armee ist es weiter wichtig, die Frontlinie zu halten. Doch dafür benötigt sie dringend Artillerie und vor allem auch Soldaten. Nach über 2 Jahren Angriffskrieg sind viele müde. Eine offizielle, einheitliche Regelung zur Rotation oder Rückkehr nach Hause gibt es jedoch nicht. Viele der jetzt mobilisierten Soldaten sind schon älter. Einige seien bereits 40, 50 Jahre alt, auch hier im Training. Es ist zum Beispiel sehr schwierig für sie, eine Granate zu werfen. Nur einer der Soldaten war in der Lage, diese Übung korrekt auszuführen. In dieser Altersklasse spürt man die körperliche Verfassung. Die Leute haben Krankheiten. Einer hat eine verdrehte Schulter, ein anderer hat andere körperliche Probleme und so weiter. Sie geben hier ihr Bestes, um die Soldaten dennoch so gut es geht auf den Einsatz an der Front vorzubereiten. Das, was Sie eben gehört haben, ist die exakte Imitation einer explodierenden Granate. Die Soldaten lernen, dass so etwas passieren kann. Es kann auch etwas Größeres explodieren, ein Projektil. Das kann die Hand eines Soldaten abreißen. Sie müssen mental dazu bereit sein. Aussuchen können Sie sich hier nicht, wo oder wie Sie künftig eingesetzt werden. Ich verstehe, dass jeder da durch muss. Ich habe mich also zusammengerissen und bin hergekommen. Ich sage nicht, dass dieser Schritt leicht war, aber ich verstehe, dass das getan werden muss. Die Gedanken an seine Ehefrau, an seine Mutter, an die Freunde, die werden ihn beim Einsatz an der Front beruhigen. Daran glaubt Juri fest. So wie die meisten hier im Training.
Und an der Front im Osten der Ukraine hat es heute Angriffe der ukrainischen Armee gegeben, und zwar auf die russische Grenzregion Bjelgorod. Es seien mindestens 8 Raketen abgefeuert worden. Und das kurz bevor in diesen Stunden in Russland das beginnt, was der Kreml eine Präsidentenwahl nennt. Bis Sonntag dürfen die Menschen in dem nach Fläche größten Land der Erde abstimmen, auch wenn klar sein dürfte, dass Wladimir Putin an der Macht bleibt. Vielleicht einer der Gründe, warum die in Deutschland lebenden wahlberechtigten Russinnen und Russen nicht in Scharen wählen gehen. Ein anderer, dass es keine Briefwahl oder Onlinewahl gibt und man hierzulande nur in der russischen Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn sein Kreuz machen kann. Aber wie denken die hier lebenden Russinnen und Russen über diese Wahl und überhaupt die Lage in ihrem Land? Susanna Jalek und Lilia Becker haben ein nicht repräsentatives Meinungsbild eingeholt und festgestellt, es ist gar nicht so einfach, hierzu ins Gespräch zu kommen.
Ich bin Elena Kolbasnikova. Ich bin russische Aktivistin. Ich wohne seit Jahr 96 in Köln.
Sie ist eine von wenigen mit russischem Pass in Deutschland, die sich öffentlich positionieren pro Putin. Die Kölnerin Elena Kolbasnikova organisiert seit 2022 Autokorsos in Deutschland, um den russischen Präsidenten zu unterstützen. Wegen ihrer Äußerungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist sie bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Was gefällt ihr an Putins Politik?
Ich empfehle jedem, nach Russland zu kommen, um zu schauen. Es gibt im Geschäft alles, die Menschen arbeiten alles, alle. Es gibt auch wirklich nur positive Entwicklung überall.
So Elena Kolbasnikovas Haltung. Eine Haltung, die auch andere Russinnen und Russen in Deutschland teilen. In Köln-Porz versuchen wir, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hier leben viele Menschen mit Wurzeln im russischsprachigen Raum. Menschen wie Johannes Miller. Er ist gegen Putin, kennt aber viele, die für ihn sind.
Die sind einer Meinung, ich bin anderer Meinung. Ich bin gegen den Krieg, gegen den Überfall auf die Ukraine gewesen. Und die sind ja leider, die gucken russische Medien leider.
Wer welche Medien schaut, scheint ausschlaggebend für die Stimmabgabe. Das beobachtet auch Juri Nikitin vom Verein Freies Russland NRW, der mit der russischen Opposition sympathisiert. Er versucht seit Jahren, mit Putin-Wählern in Deutschland ins Gespräch zu kommen.
Die sind in der gleichen Blase wie ihre ehemalige sowjetische Mitbürger, auch wenn die in Deutschland sind. Weil die Fernseher laufen da die ganze Zeit und natürlich die Propagandabotschaften, die erreichen sie, ob sie das wollen oder nicht. Und irgendwann sind sie nicht mehr zu überreden oder anders zu überzeugen.
In Köln-Porz wollen viele gar nicht über Politik sprechen oder nur anonym. Nur der 91-jährige Boris traut sich vor der Kamera zu sagen, dass er am Sonntag für Putin stimmen wird. Weil er mir gefällt. Ich habe schon viele Präsidenten erlebt und das ist der Beste. Kreml-Aktivistin Kolbasnikova sagt, die allermeisten, die in Deutschland für Putin sind, müssten Probleme befürchten, wenn sie sich öffentlich äußern.
Wir kennen auch viele Menschen, die gefeuert sind, gekündigt sind, weil die waren auf unserer Demo.
So ihre Behauptung. Aber auch viele, die gegen Putin sind, haben Angst, vor unserer Kamera zu sprechen, weil sie Repressionen für ihre Familien in Russland befürchten. So wie Natascha, die ihr Gesicht nicht zeigen möchte. Sie wird am Sonntag nicht an der Wahl teilnehmen, sagt sie. Und sie kenne viele, die auch nicht hingehen. Denn es stehe ja ohnehin schon fest, wer gewinnt.
Ob die Lehrkraft da gerade nur kurz was holen gegangen ist oder ob auch bei dieser Bochumer Schulklasse des Jahres 1966 schon das Problem Lehrermangel den Schulalltag bestimmte, das konnten wir jetzt nicht herausfinden. Aber sicher feststellen lässt sich, heutzutage ist Unterrichtsausfall aufgrund fehlender Pädagogen auf jeden Fall ein drängendes Problem. In Nordrhein-Westfalen etwa, so das Schulministerium dort, fehlen mehr als 7000 Lehrkräfte. Und so beschäftigt sich auch die Kultusministerkonferenz damit, die heute und morgen tagt. Über mögliche Maßnahmen David Sayons und Daniela Bliersbach.
De Castellano al Catalan.
Spanischunterricht an dieser Gesamtschule in Gelsenkirchen. Dass die Schulstunde hier tatsächlich stattfindet, ist nicht selbstverständlich.
Es gibt auch Tage wie zum Beispiel gestern, da hatte ich zum Beispiel nur eine Stunde Unterricht und das war halt einfach nur die erste.
Wenn man jetzt zum Beispiel die zweite Unterricht hat und dann wieder die dritte Stunde Unterricht und dann alles frei bis zur siebten und dann die siebte wieder, ist das sehr anstrengend. Man zwingt sich in der Schule zu bleiben.
Die Schülerinnen und Schüler verpassen in ihrer Abiturvorbereitung wichtigen Stoff. Und Lehrkräfte wie die Spanischlehrerin müssen regelmäßig auch in Fächern einspringen, für die sie gar nicht ausgebildet sind.
Das sage ich den Schülern dann auch immer und sage dann auch direkt, ich bin in dem Fach nicht drin, ich kann euch da nicht unterstützen. Versuche die Aufgaben natürlich bestenfalls irgendwie mit denen zu besprechen und hoffe dann meistens auf die Expertise von guten Schülern, die dann mit unterstützen und den Lehrer so ein bisschen spielen in der Stunde dann.
Schüler als Lehrer, eigentlich nichts in der Sache, aber in der Not nicht anders machbar. Mehr als jede 10. Lehrerstelle sei an seiner Schule unbesetzt, erzählt uns der Direktor. Er muss deshalb sogar Stundenpläne einkürzen. Schulstunden werden also von vornherein gestrichen, obwohl sie laut Lehrplan vorgesehen wären.
Wir haben Kürzungen vorgenommen in allen Jahrgängen und in fast allen Fächern, unter anderem zum Beispiel im Jahrgang 5 das Fach Technik. Das sollte eigentlich ganzjährig unterrichtet werden. Das werden wir jetzt nur halbjährlich unterrichten.
Der Lehrermangel ist so groß, dass Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen deshalb auf die Straße gehen. Gestern haben sie in verschiedenen Städten für eine bessere Bildungspolitik protestiert. Die Kultusminister der Länder diskutieren über mögliche Maßnahmen, zum Beispiel über mehr Quereinsteiger.
Also gehen wir hier den Weg, noch mal genau hinzuschauen, ob wir Menschen erreichen können, die beispielsweise ein Musikstudium haben, aber zunächst gar nicht den Weg in die Schule für sich am Anfang als Ziel formuliert haben. Und wie können wir denen den Quereinstieg erleichtern?
Mit mehr Lehrkräften allein sei es aber nicht getan, sagt Schulleiter Andreas Tempel. Er steht in einem der 3 Chemieräume seiner Gesamtschule in Solingen. Der Raum ist seit 6 Wochen unbenutzbar. Ein Wasserschaden wegen fehlender Sanierung, so der Schulleiter.
Da sind Abflüsse verstopft gewesen und das Dach ist undicht. Und deswegen hat es hier bei einem Starkregenereignis einen Wassereinbruch gegeben, der diesen Raum außer Funktion gesetzt hat und leider auch direkt in den Raum unten drunter eingedrungen ist, der gerade ein frisch renovierter Technikraum gewesen ist. Der ist immer noch aus der Nutzung raus, der ist einfach feucht.
Seine Stadt habe nicht genug Geld, um ausreichend in die Schulgebäude zu investieren. Es brauche finanzielle Hilfe vom Bund. Da ist er mit den protestierenden Schülerinnen und Schülern einer Meinung. Auch sie fordern massive Investitionen in die Bildung.
Die Probleme in unserem Bildungswesen, darüber habe ich am Abend mit dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz gesprochen, dem Abiturienten Florian Fabricius, derzeit in Berlin. Guten Abend, Herr Fabricius.
Guten Abend nach Hamburg.
Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Lehrermangel und Unterrichtsausfall gemacht?
Ganz, ganz schlechte. Es ist in der Tat so, wie die ganzen Studien das auch sagen, es gibt ein riesiges Problem mit Lehrkräftemangel. Und das führt damit unter dazu, dass wir als Schüler im Klassenraum sitzen, keine Lehrkraft da ist und wir uns den Inhalt selber mit Lehrbüchern, mit YouTube-Videos irgendwie selber beibringen müssen. Das kann so nicht sein und dann wundern auch die PISA-Ergebnisse nicht.
Aber woran mag das liegen? Sind die Anforderungen für Lehrkräfte vielleicht zu hoch geworden oder sind die Schülerinnen und Schüler zu anstrengend geworden?
Ich glaube, an den Schülerinnen und Schülern liegt das nicht. Wir Schüler geben unser Bestes, aber das Bildungssystem macht es uns wirklich schwer, auch gute Leistungen zu erbringen. Ich glaube, es gibt viele engagierte Lehrkräfte da draußen, aber wir haben einfach ein Problem, dass der Job auch zum Teil einfach nicht attraktiv genug ist. Und da muss es wirklich Lösungen geben, weil sonst rennen wir noch weiter rein in die Bildungskatastrophe. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene auch Ansätze. Man könnte zum Beispiel die ausländischen Abschlüsse von Lehrkräften mehr anerkennen. Man könnte pensionierte Lehrkräfte wieder zurückholen. Da gibt es kreative Ansätze und wir als Schülerschaft erwarten schon auch ganz klar von der Bildungspolitik, dass man da auch von diesen kreativen Ansätzen Gebrauch macht. Was aber nicht geht, ist, dass wir zulassen, dass die Klassenstärke noch weiter erhöht wird, dass weiterhin ganz viel Unterrichtsausfall stattfindet. Weil wenn man das macht, dann nimmt man sehenden Auges hin, dass der Lernerfolg von Schülern weiter abnimmt und dass wir noch weiter absteigen in allen Rankings und die Bildungskrise weiter zunimmt.
Aber woran liegt das? Ich meine, das ist jetzt nicht neu. Und auch das, was Sie da gerade aufführen, sind ja nicht Erkenntnisse, die jetzt plötzlich vom Himmel gefallen sind. Und jeder bemüht sich und alle wollen irgendwas draus machen. Und dann sind wir trotzdem wieder an dem Punkt, wo wir darüber reden.
Ich glaube, wir haben einfach ein grundsätzliches Problem in der Politik, aber vielleicht auch in der Gesellschaft, dass dieses Bildungsthema einfach nicht wirklich ernst genommen wird. Also wenn man sich mal Wahlkampfreden anschaut, wenn man sich Sonntagsreden anschaut, das wird nächstes Jahr bei der Bundestagswahl garantiert auch wieder der Fall sein, dann ist Bildung das große Thema, dann ist es das Zukunftsversprechen, alle schwärmen davon, wie wichtig diese Bildungsfrage ist. Aber wenn es dann wirklich an die Politik geht, wenn es dann wirklich an die ernsten Fragen geht, und ich meine, Politik fängt da an, wo die Mittel knapp werden, wenn es an die Haushalte geht, wenn es an die Finanzen geht, dann merken wir schon ganz klar, dass da die Priorisierung von Bildung dann aufhört. Und diese Kluft zwischen dem, was versprochen wird an Bildungspolitik und dem der Priorität, die Bildung dann am Ende wirklich zugemessen wird, die ist riesig. Und das führt halt dann auch dazu, dass Bildung unterfinanziert ist, dass wir zu wenige Stellen haben und dass auch einfach kein wirklicher politischer Wert auf Bildung gelegt wird. Und ich glaube, das ist die Grundursache, die am Ende dann auch dazu führt, dass ich mir meine Lerninhalte mit YouTube-Videos beibringen muss.
Haben Sie den Eindruck, dass Politiker, die sich mit Bildung beschäftigen, da den Rücken nicht gerade genug machen, für nach den Wahlkampfreden und den Versprechungen dann in der Praxis das dann umzusetzen?
Ja, ich glaube schon, man muss auf jeden Fall auch mehr Durchsetzungsstärke haben als Politiker, aber auch als gesamte Gesellschaft müssen wir auch einfach Druck machen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bildungsfrage auch präsent ist, weil am Ende machen die Politiker das, was wir als Gesellschaft wollen. Und zum Beispiel beim PISA fand ich das ganz, ganz auch traurig zu sehen, wie diese PISA-Ergebnisse, die waren die schlimmsten, die wir jemals hatten in Deutschland, wie die nach 2-3 Tagen auch aus den Medien verschwunden waren, wie der Schock eigentlich gar nicht groß war, wie der Aufschrei gar nicht groß war. Und ich finde, da sind wir als gesamte Gesellschaft auch in der Verantwortung, auch anzuerkennen, was für einen Wert Bildung hat. Bildung ist die Zukunft unseres Landes. Wir haben keine Ölressourcen, wir haben nur starke Schüler. Von daher müssen wir auch alle darauf hinweisen, wir müssen alle auch die Politiker anpieksen und anstacheln, dass sie Bildung ernst nehmen. Nur so können wir wirklich diese Bildungswende, die es so dringend braucht, hinbekommen.
Aber was sollte sich denn genau strukturell ändern, damit es besser wird?
Ich glaube, einmal ist die Frage natürlich, was wir für Bildungspolitik machen. Und da gibt es ganz, ganz viele Probleme. Digitalisierung, mentale Gesundheit von Schülern. Ich könnte jetzt stundenlang aufzählen. Ich glaube aber, die mindestens genauso wichtige Frage ist nicht, was wir für eine Bildungspolitik machen, sondern wie wir sie machen. Und das ist unsere Erfahrung als Schülervertreter, aber auch als Schülerschaft insgesamt, dass wir eine Bildungspolitik haben, die oft einfach mit dem Kopf durch die Wand rennt. Wo eben die ganzen Beteiligten, die es auch gibt, Eltern, Lehrkräfte und vor allem auch eben wir Schüler, nicht wirklich beteiligt werden. Wir brauchen eine Bildungspolitik, die alle Parteien an einen Tisch holt, weil nur wenn wir es schaffen, wirklich dadurch auch einen allumfassenden Blick auf Bildung zu erhalten, alle Perspektiven zu berücksichtigen, nur dann können wir auch nachhaltige Bildungspolitik machen. Es bringt nichts, wenn jetzt bei dieser Bildungskrise die Politik mit dem Kopf durch die Wand rennt. Alle Gruppen und vor allem eben auch wir Schüler, weil wir sind die, die am meisten betroffen sind, müssen auch gehört werden.
Es findet ja auch immer wieder eine Diskussion dabei statt um die Rolle des Handys bei der Bildungsfrage, des Smartphones in Klassenzimmern auch. Könnte ein Verbot die Situation da verbessern?
Da sind wir wirklich skeptisch, Herr Zamperoni, weil am Ende des Tages, wir können die Uhr nicht zurückdrehen, wir können nicht einfach zurück in die Vergangenheit reisen. Es ist eine Tatsache, dass Digitalisierung mittlerweile in unserer Gegenwart, in unserer Gesellschaft auch angekommen ist. Und es wäre doch wirklich realitätsfern, wenn wir jetzt sagen würden, wir kapseln einfach die Schulen von dieser Digitalisierung ab. Stattdessen vielmehr sollten wir einen Wert darauf legen, dass wir Schüler auch die Skills mitgegeben bekommen, die es braucht, um mit solchen digitalen Geräten, mit auch Handys, aber auch mit anderen digitalen Medien umgehen zu können. Wir brauchen diese Medienkompetenz. Wenn wir die den Schülern mitgeben, dann ist ein Handyverbot auch längst überfällig.
Und trotzdem sagen Kinder- und Jugendmediziner eindeutig, es wäre besser für Konzentrations-, für Lernfähigkeit von Kindern, auch für die Gesundheit, wenn es so ein Handyverbot gäbe, bis zu einem bestimmten Alter zumindest.
Ja, was doch noch viel besser wäre, wäre, wenn wir es langfristig hinbekommen, dass unsere Schüler und auch die Lehrkräfte so gut mit diesen Geräten umgehen können, so konzentriert mit diesen Geräten umgehen können, dass das längst überfällig ist. Diese Medienbildungsfrage wird komplett vernachlässigt. Wir haben gerade eine Digitalisierung, die nur darauf beharrt, unsere Schulen mit Geräten zu fluten und dafür zu sorgen, dass wir iPads in den Klassenzimmern haben. Und das alleine ist keine ganzheitliche Digitalisierung. Die kriegen wir nur hin, wenn wir auch die nötigen Skills, die nötigen Fähigkeiten dafür vermitteln. Und am Ende, langfristig gesehen, muss unser Ziel doch sein, dass wir es schaffen, eine Schule, eine gute Bildung mit Digitalisierung zu gestalten und nicht gegen Digitalisierung.
Herr Fabricius, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Zamperoni.
Von hier aus wollte der Rechtspopulist Geert Wilders künftig die Niederlande regieren. Doch auch wenn er der Gewinner der Parlamentswahl von Ende November ist, auf dem Sessel des Ministerpräsidenten in Den Haag wird Wilders nicht Platz nehmen. Nach langen und erfolglosen Versuchen, eine Koalition zu schmieden, gab er auf und schrieb gestern Abend auf der Social-Media-Plattform X, er könne nur Premier werden, wenn alle Parteien in der Koalition dies unterstützten. Was sie eben nicht tun. Also will jetzt ein rechtes Bündnis ohne Wilders an der Spitze regieren. Im Gespräch ist ein Kabinett, das auch mit parteilosen Experten besetzt sein soll. Über die Erfolgsaussichten unseres Nachbarlandes, nun endlich eine neue Regierung zu bekommen, Tobias Reckmann.
Als der Wahlsieger vom November, Geert Wilders, heute Morgen vor die Kameras tritt, kann er seinen Frust kaum verbergen. Er wird nicht der nächste Regierungschef. Ich finde das unfair. Stellen Sie sich vor, Herr Rutte hätte die Wahl gewonnen und hätte dann gesagt, lasst jemand anderen Ministerpräsident werden. Ich finde, so sollte es in einer Demokratie nicht laufen. Aber egal, wie weh es tut, egal, wie unfair ich es finde, egal, wie verfassungswidrig das ist, ich habe diese Entscheidung dennoch getroffen. Doch Wilders blieb wohl keine andere Wahl. Seit Monaten verhandelt er mit drei Parteien über eine mögliche Koalition. Einmal scheiterten die Gespräche schon. Zuletzt dann immer wieder Spekulationen. Einer der Wunschpartner, der konservative Peter Umtzigt, wolle mit seiner Partei in keine Regierung mit Wilders als Ministerpräsident. Stattdessen ein sogenanntes außerparlamentarisches Kabinett. Am Nachmittag dann die Bestätigung vom zuständigen Koalitionssondierer, ein in den Niederlanden üblicher Vermittler zwischen den Parteien. Wir sind alle Varianten sorgfältig und systematisch durchgegangen. Meine Schlussfolgerung lautet, es ist gerade weder möglich, eine reguläre Regierung zu bilden, noch eine Minderheitsregierung. Aber die vier Parteien unterstützen die Idee, ein außerparlamentarisches Kabinett zu prüfen. Eine Besonderheit dieser Kabinettsform liegt darin, dass wir, die vier Parteivorsitzenden, im Parlament Platz nehmen. Heißt, keine Regierungsposten für die Parteichefs, auch nicht für Geert Wilders. Die Hälfte der künftigen Regierungsmannschaft könnte sogar von außerhalb der Politik kommen. So etwas gab es bislang nur selten in den Niederlanden. Es bleibt ein Experiment. Und eine sichere Mehrheit im Parlament hätte so eine Regierung nicht.
Weil das Parlament jetzt eigentlich regiert. Nicht das Kabinett regiert, sondern das Parlament wird regieren, mehr oder weniger. Und das wird eine sehr offene, etwas unsichere politische Kultur geben.
Eines hat dieser Tag deutlich gezeigt. Auch als Wahlsieger ist die Macht von Rechtspopulist Geert Wilders beschränkt. Seine teils liberal-konservativen Bündnispartner haben die Grenzen aufgezeigt. Ab der kommenden Woche sollen die Verhandlungen weitergehen. Geklärt werden muss schließlich noch, wer Regierungschef wird.
Im Gazakrieg ist die Not so groß, dass die dringend benötigten Hilfslieferungen für die Palästinenser nun aus der Luft kommen, auch wenn die abgeworfenen Lebensmittel Hunger und Leid nur minimal lindern können. Auf der anderen Seite der Grenze in Israel geht nur wenige Kilometer davon entfernt das alltägliche Leben weiter, so gut es eben geht nach den Terrorattacken vom 7. Oktober. Auch in der grenznahen Stadt Sderot fiel die Hamas damals ein. Wie aber leben die Menschen dort mit den Erinnerungen daran? Ist es möglich, einfach wieder zur Arbeit zu gehen und das Grauen der Terrorattacke wenigstens ein wenig zu verdrängen? Sophie von der Tann berichtet.
8 Uhr morgens im Süden Israels. Amit Azulay freut sich, dass sie inzwischen wieder ins Büro gehen kann. Zumindest ein bisschen Alltag. In ihr eigentliches Zuhause in einem Kibbutz am Gazastreifen darf sie nicht zurück. Dort hat sie die Terrorangriffe am 7. Oktober in einem Schutzraum überlebt. Jetzt ist es militärisches Sperrgebiet. Die Arbeit hilft mir, weiterzuleben. Wenn ich nicht zur Arbeit gehen würde, würde ich einfach nur zu Hause sitzen und darüber nachdenken, was damals und seitdem passiert ist. Amit fährt zu ihrem Arbeitsplatz nach Sderot. Die Stadt liegt direkt am Gazastreifen. Langsam kehren die Bewohner zurück. Vereinzelt gibt es hier noch Raketenalarm. Man kann die israelischen Bombardierungen in Gaza hören. Und Spuren vom 7. Oktober sehen. Terroristen hatten auf das Bürogebäude geschossen. Glasscherben liegen nach wie vor am Boden. Das Startup Kara produziert Kühlsysteme für Batterien in Elektroautos. In den vergangenen Monaten mussten sie die Produktion zurückfahren. Manche Mitarbeiter sind immer noch als Reservisten beim Militär, aber mittlerweile deutlich weniger. Und es gibt noch logistische Herausforderungen, weil nicht alle Airlines fliegen. Deshalb brauchen wir länger zum Liefern und bestellte Bauteile treffen später ein. Die israelische Wirtschaft ist zuletzt um fast 20% geschrumpft. Im Februar hat die Ratingagentur Moody's zum ersten Mal Israels Kreditwürdigkeit zurückgestuft. Ausländische Investitionen sind stark zurückgegangen. Rund 150.000 palästinensische Arbeiter aus dem Westjordanland fehlen. Sie dürfen nicht mehr nach Israel zum Arbeiten. Hier bei Kara stellt sich trotzdem langsam wieder Alltag ein. In anderen Bereichen der Wirtschaft sind die Aussichten schlechter. Mehr als 200 Kilometer nördlich, Tabqa, am See Genezareth, ein beliebtes Reiseziel. Eigentlich wäre das Pilgerhaus jetzt voll mit Gästen. Doch Shabel Yaqub wartet vergeblich auf Buchungen.
Also die durchschnittliche Auslastung momentan bei uns liegt bei 5%. Also monatlich 5%. Und wir haben einfach im letzten Jahr, zu dieser Zeit, wir haben einfach Hochsaison, wir waren schon ausgebucht.
Viele Mitarbeiter sind jetzt in Kurzarbeit.
Das ist ehrlich, das tut sehr weh, wenn man jetzt hier kommt und das ist einfach ganz leer ist. Ne?
Über unseren Köpfen hören wir israelische Kampfjets. Der See ist nicht weit von der Grenze zum Libanon. Shabel Yaqub befürchtet, dass hier auch in den kommenden Monaten keine Touristen hinkommen. Ein Krieg mit der Terrormiliz Hezbollah im Libanon droht, falls es weiterhin keine diplomatische Lösung gibt.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Konstantin, mit dir.
Die Lufthansa und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi streben in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal eine Schlichtung an. Beide Seiten konnten sich bislang nicht auf einen neuen Vergütungsvertrag für die Beschäftigten am Boden, bei der Technik, der Lufthansa Cargo und weiteren Gesellschaften einigen. Während einer Schlichtung herrscht Friedenspflicht. Heute hat an mehreren deutschen Flughäfen das Sicherheitspersonal gestreikt. Bundesweit wurden fast 600 Verbindungen gestrichen, etwa in Hamburg, Köln, Bonn und Berlin. Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV waren 90.000 Passagiere betroffen. Bei ihrer Flucht von Libyen über das Mittelmeer sind offenbar mindestens 60 Menschen gestorben. Nach Berichten von Überlebenden war der Motor ihres Bootes ausgefallen. Sie waren tagelang ohne Wasser und Nahrung. Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee konnte mit ihrem Schiff Ocean Viking noch 25 Menschen retten. Auf dem Mittelmeer starben vergangenes Jahr nach UN-Angaben mehr als 3.000 Flüchtlinge. Der DAX hat den dritten Tag in Folge eine neue Rekordmarke erreicht. Gestern war der deutsche Leitindex erstmals über 18.000 Punkte gestiegen. Zur guten Stimmung an der Börse, Anja Kohl.
Der Aufschwung befeuert sich selbst, sagt man an den Börsen. Heißt, wenn die Kurse erstmal steigen, springen die Anleger auf den Zug auf, die nicht frühzeitig investiert und die bisherigen Kursgewinne verpasst haben, was zu einem weiteren Kursanstieg führt. Zudem gibt es fundamentale Gründe. Die Inflation geht zurück, wodurch der Kostendruck für Unternehmen nachlässt. Viele der im DAX vertretenen Großkonzerne schreiben solide Gewinne. Nicht wenige schütten hohe Dividenden an ihre Aktionäre aus, was unmittelbar in die Entwicklung des DAX einfließt. Zudem besteht die Aussicht, dass die EZB bald die Zinsen senken wird. Dadurch würden Kredite für Unternehmen wieder billiger, was die Nachfrage und die Investitionen, letztlich das Wirtschaftswachstum, anschieben könnte.
Für die Fußballnationalmannschaft beginnt Ende kommender Woche der Start ins EM-Jahr. Bundestrainer Nagelsmann hat heute für die anstehenden Testspiele den Kader bekannt gegeben und dabei für einige Überraschungen gesorgt. Leon Goretzka und Mats Hummels sind nicht dabei, dafür einige Neulinge wie die Stuttgarter Anton, Undav Mittelstädt und Niklas Beste aus Heidenheim. Der SC Freiburg ist im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden. Das Team von Trainer Streich unterlag bei West Ham United mit 0:5. Der 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel reichte damit nicht, um eine Runde weiterzukommen.
Enttäuschung bei Freiburgs Trainer Christian Streich. Bereits in der 9. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Lucas Paquetá konnte den Ball ungestört zur 1:0-Führung einschieben. Streichs Team fehlte es an Passgenauigkeit und so trafen die druckvoll agierenden Londoner nach einer guten halben Stunde erneut. Jared Bowen zum 2:0. Nach der Pause erhöhte West Ham United zum 3:0. Freiburg verteidigte wieder schlecht und Aaron Cresswell kam völlig frei zum Abschluss. Nach diesem nahezu ungestörten Sololauf durch die Freiburger Defensive erzielte Mohamed Kudus das 4:0. Er war es auch, der zum 5:0-Endstand für die Londoner traf. Ein bitterer Abend für den SC Freiburg. Damit endet die Europa-League-Reise der Breisgauer im Achtelfinale.
Die Eisenbahn war noch nicht erfunden. Da begann in Köln eine ganz besondere Bühnenlaufbahn. Und zwar von Holzpuppen. Seit 1802 erzählen die Figuren Geschichten aus dem Fädel, wie es in Köln heißt. Also Geschichten von um die Ecke. Das mit Stöcken bewegte Ensemble gehört daher auch zum festen Kulturerbe der Stadt, legendär wie Karneval, Kölsch und Klüngel. Und so wird das Hennesschen-Theater in diesem Jahr 222 Jahre alt. Caroline Wissing war mittendrin bei den letzten Proben für das Geburtstagsstück, das morgen Premiere feiert.
Auf der Bühne große Puppengala. Hinter der Bühne zwischen den Kulissen ist es wuselig. Das Ensemble probt fürs Jubiläumstück.
Ma fiere hück, 222 Jahre Kölsch-Hennesje-Theater.
Ja.
Der Text sitzt noch nicht perfekt. Das Stück ist auf Kölsch, wie immer am Hennesschen-Theater.
Ich habe auch gehört, es kommt ein ganzer Hit. Überraschungsjäst.
Ja, ja, ja. Spannend.
Spannend.
Jacki von Gurecki-Kornitz ist Puppenspieler seit 44 Jahren. Neuen Kollegen zeigt er die Tricks. Fließende Bewegungen an der Stockpuppe, die kommen mit viel Übung. Dialekt sprechen aber ist Einstellungsvoraussetzung.
Die jungen Kollegen sprechen natürlich auch nicht mehr Kölsch im Leben. Ich spreche auch mit meinen Kollegen Kölsch. Die sprechen nie Kölsch untereinander, mehr Hochdeutsch und dann nur auf der Bühne. Und da muss man auch schon mal was korrigieren.
Er spielt die Hauptfigur, das Henneschen. Früher kannte das jedes Kind in Köln. Das Wissen über die Tradition aber nehme ab, beobachtet er.
Man merkt eben, dass die Kinder heute weniger kommen, weil sie sagen, verstehen es nicht. Aber so langsam kommt es wieder, weil wir ja auch in Schulen gehen und erzählen denen das Stück und versuchen denen auch das Kölsch so ein bisschen beizubringen. Und dann sind die auch ganz anders drauf.
Alle, die am Henneschen-Theater arbeiten, begreifen sich als Hüter des Dialekts. Ralf Bungarten ist Werkstattleiter und auch er hat eine besondere Beziehung zum Kölsch.
Ich durfte zu Hause, als ich Kind war, nie Kölsch sprechen. Das war total verpönt. Als ich dann hier hingekommen bin, war das für mich ganz neu im Grunde genommen. Ne? Und inzwischen ist es ein Teil von mir geworden.
Alles am Bühnenbild soll perfekt sein. Seit Monaten zimmert er die kleinen Kulissen im Maßstab 1:3 zusammen.
Das ist alles Maßanfertigung, komplett. Also jetzt kein einziges Teil, was von der Stange ist. Das ist bis auf den Löwenkopf, den haben wir gekauft. Wir müssen es ja in Relation zur Puppe bauen.
Die 12 Hauptfiguren, ihre Geschichten im fiktiven Ort Knollendorf bei Köln. Um sie geht's in den Stücken seit 222 Jahren. Almut Stolzbacher kleidet in den Probepausen die Puppen ein und kommt ihnen dabei ganz besonders nah.
Man fängt halt schon an, irgendwann mit denen zu reden. Und sie haben ja auch irgendwie immer ihren eigenen Charakter. Und hier der Tönnes ist ja eher so ein Gutmütiger, der beschwert sich meistens nicht. Das bleibt nicht aus, ein bisschen verrückt wird man hier schon im Haus.
Jeder hier ist Multitalent, Schauspieler und Sänger zugleich. Einige machen nebenbei die Technik. Auf der Bühne ist sie die alte Dame. Silke Essert führt aber auch Regie und hat das Drehbuch ob Kölsch geschrieben. Der Stoff für die Stücke immer witzig, für die Erwachsenen auch politisch.
Das letzte Abendstück, da ging es zum Beispiel um den Ausverkauf des Wasserwerks von Knollendorf. Da hat der Schäl versucht, das Wasserwerk zu verkaufen. Das sollte privatisiert werden. Also da versucht man schon, gesellschaftlich relevante Themen auch umzusetzen auf unserer Puppenbühne. Ne, dass man da halt eben auch eine Haltung zeigt.
Im Jubiläumsstück aber, bei der großen Abendgala, feiern sie sich, das Kölsch und die Tradition einfach mal selbst. 222 Jahre Puppenspiel am Henneschen-Theater in Köln.
Tja, wir sagen herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Jote. Und damit zum Wetter, Claudia. Brauchen wir einen Regen oder einen Sonnenschirm?
Beides. Also Sonnenschirm nicht unbedingt, aber Sonnenbrille wäre schon nicht schlecht, wenn die nicht allzu weit weg wäre. Es wird Sonne geben, auch am Wochenende. Morgen auch noch mal ein bisschen häufiger, neben kräftigen Schauern und Gewittern. Samstag dann vor allem über der Mitte trüb von Nordwesten. Ja, aber wird es im Laufe des Tages sonniger. Da schaffen wir dann den ganzen Samstag über 6 bis 8 Stunden. Auch wenn sich Nebelfelder aufgelöst haben, die Donau entlang und den Rhein entlang, immerhin 2 bis 4 Stunden. Der Sonntag bringt dann wieder etwas mehr Sonne, vor allem im Süden und in der Osthälfte 6 bis 8 Stunden. Da kommen dann von Westen her wieder dichte Wolken, dementsprechend dort nur 0 bis 2 Stunden Sonnenschein. Und jetzt in der Nacht ist es auch dort, wo heute lange Zeit die Sonne schien, erstmal sternenklar. Und vorher zeige ich Ihnen noch, wie warm es morgen wird, nämlich in Cottbus morgen nochmal die höchsten Temperaturen. Die gab es heute im Westen und Südwesten mit 20 Grad und ein bisschen mehr. In Cottbus wird es morgen nochmal an die 20 Grad geben, insgesamt so in der Lausitz, Südosten Sachsens, dann aber auch da deutlicher Temperaturrückgang. Sie sehen aber die Linie, was wir jetzt eigentlich erwarten dürften. Da liegen wir eine ganze Weile noch deutlich drüber. Jetzt aber die Nacht. Da wird es anfangs noch sternenklar sein oder locker bewölkt. Von Westen her kommen dann aber im Laufe der Nacht dichte Wolken herein. Und in der zweiten Nachthälfte beginnt es auch zu regnen. Das ist dann eher so leichter Regen, der sich morgen im Laufe des Nachmittags in Schauer und Gewitter umwandelt. Und die können zum Teil sogar richtig kräftig ausfallen. Wie gesagt, noch am längsten sonnig im Osten und dort auch noch am wärmsten. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf Werte von meist 12 Grad, so Richtung Köln, Bonner Bucht und Niederrhein. 2 Grad werden es im Bayerischen Wald sein, am Nachmittag Höchstwerte von 14 bis 20 Grad. Der Samstag startet dann erst einmal mit recht viel Sonne. Dann kommen aber dichtere Wolken. Vor allem im Süden ist es auch häufiger mal nass. Da gibt es Schauer, da gibt es Gewitter. Sonst über der Mitte einzelne Schauer. Höchsttemperaturen meist 11 bis 15 Grad. Am Sonntag erstmal sonnig. Dann von Nordwesten, Westen her neue dichte Wolken und auch neuer Regen. Also so ein bisschen wechselhaft. Deswegen Schirm und Sonnenbrille ist gar keine schlechte Idee.
Guter Tipp. Vielen Dank, Claudia, dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Und was morgen wichtig sein wird, das erfahren Sie jetzt schon. Und zwar bei den Kollegen unseres Nachrichtenkanals Tagesschau 24. Die blicken gleich auf den Freitag. Schauen Sie mal rein.
Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy, und zwar mit Dieter Nuhr.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Helge Fuß Sie an dieser Stelle. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.